gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der EMI Freischliere und dem neuen DSN8. Die perfekte Kombination aus Luxus, Technik und Komfort. Jetzt entdecken bei Ihrer EMI Freischliere.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir haben drei Themen in erster Linie. Grand Montana 10 Tage nach der Katastrophe. Dann Susan Wille gibt ein verstörendes Interview im Sonntagsblick. Und der Donald Trump will jetzt auch noch Grönland und Kuba. Fangen wir an, Markus, mit Grand Montana. Die Bestürzung nimmt nicht ab, auch 10 Tage nach dieser Katastrophe. Die Schweiz ist weiterhin erschüttert wie von keinem anderen Ereignis, wo ich mich daran erinnere. Kann ein Höllenritt für uns alle. Und es geht immer wieder Murphy's Law. Alles, was schief geht, geht schief und immer noch schiefer.
Absolut. Und es kommt ja immer mehr raus, dass da extrem geschlampert worden ist. Und ich betone es noch einmal, der Besitzer ist vor allem das grosse Problem. Und, aber man merkt jetzt auch immer, dass mehr, dass Behörden auch ganz eigenartige Sachen machen. Zum Beispiel, dass ziemlich viele Leichen nicht obduziert worden sind. Das ist nie da gewesen. Das ist ein außergewöhnlicher Todesfall. Und da müsste eigentlich obduziert werden. Und dass das nicht gemacht worden ist, lässt schon tief blicken. Da stimmt etwas nicht.
Also von Anfang an, ich mag mich erinnern an den 1. Januar. Jeder mag sich erinnern, wie er das eigentlich dort erlebt hat. In den Nachrichten. Dutzende von Toten, hat es geheißen. Über 100 Verletzte. Ich war völlig ungläubig. Also, man hat nicht mal gewusst, keine Stunde danach, wie viele Tote. Also, man hat gewusst, also ein riesen Ereignis, das sich dann erst langsam irgendwie dann ein bisschen konkretisiert. Letzte Woche dann die Pressekonferenz vom Gemeindepräsidenten von Grand Montana. Wir sind am meisten geschädigt, hat er gesagt. Das ist als skandalös und geschmacklos empfunden worden. Hat unglaublich viel Kritik ausgelöst. Also, dort hat man Arroganz gehabt, Besserwisser. Wir im Wallis lassen uns nicht reinreden. Dabei, also man merkt es immer mehr, es ist nicht nur ein Fall Wallis, nicht nur ein Fall Schweiz. Die ganze Welt, aber vor allem die Nachbarländer, die sind da direkt betroffen und überall herrscht riesige Entrüstung.
Absolut. Und jetzt muss man, glaube ich, eindeutig irgendetwas machen. Man muss irgendwie einen ausserkantonalen Ermittler reinschicken. Das Wallis ist offensichtlich überfordert, das richtig zu machen, gut zu machen. Weil jetzt, also das stimmt, der Schaden ist langsam sehr gross, vor allem in Italien, wo ja sehr viele Opfer zu beklagen gab.
Also da hat der Trauertag gegeben mit dieser Trauerfin Martin. Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast. Viel Prominenz, französischer Präsident, Präsident von Italien, viel Pathos. Aber irgendwie hat mich das nicht richtig berührt. Das ist natürlich schwierig und es hat auf mich floskelhaft gewirkt. Aber richtig unter die Haut gegangen ist mir das nicht. Bei dir?
Nein, mir auch nicht. Ich habe es nicht gut gefunden. Es ist schon das Setting ist nicht gut gewesen. Ich meine, so eine Mehrzweckhalle, das geht einfach nicht. Da muss man eine Kirche haben, da muss irgendwo auch ein gewisses Ritual da sein, wo irgendwo über die Zeit rausweist, das geht so nicht. Und auch die Reden sind nicht sehr eindrücklich gewesen. Am eindrücklichsten sind sicher die drei Jungen gewesen, die geredet haben. Aber zum Beispiel jetzt der Staatsratspräsident, den habe ich überhaupt nicht überzeugend gefunden. Der ist viel zu emotional die ganze Zeit. Das geht einfach nicht. Er muss in so einer Situation auch hinstehen können.
Also, es kommen immer neue Details raus. Jetzt hat es geheißen, 34 gegen drei auf dieser Stege gestorben, sind nicht rausgekommen. Gibt dort widersprüchliche Aussagen über den Notausgang. Und übers Wochenende habe ich jemanden getroffen, der das Lokal sehr gut kennt und sehr oft da war. Und er hat mir gesagt, der Besitzer, der Moretti, hat den Hinterausgang gesperrt, weil viele Zechbrillen sind dort abgehauen. Und um das zu verhindern, hat er das einfach geschlossen.
Genau, und das zeigt ja einfach, das ist nicht ganz Bach. Also, ich meine, das ist, und das muss strafrechtliche Konsequenzen haben, das kann nicht so sein. Der hat total versagt. Und ja, es ist eben immer noch die Frage, wie stark ist denn Gemeinde auch haftbar, wie stark haben sie ihn eigentlich kennt, und sie haben ihn ja wahrscheinlich sehr gut kennt. Also, es wird immer unangenehmer für Grand Montana.
Eben, es wird immer unangenehmer, viel Unappetitliches über die Morettis kommt raus. Und natürlich ist es auch ein bisschen speziell gewesen, dass man erst nach einer Woche in Untersuchungshaft genommen hat. Also, Verdunkelungsgefahr hat man am Anfang nicht gesehen, obwohl irgendwelche Homepages und andere Sachen einfach gelöscht worden sind, nicht nur von der Moretti, sondern auch von der Gemeinde. Man hat gemerkt, der Cover-Up läuft. Und die Behörden, die greifen nicht ein.
Absolut. Und ich sage es noch einmal, ich finde, da muss vielleicht auch der Bundesrat sich mal überlegen. Also, meine, wir haben ja auch noch einen Bundespräsidenten, der sich da auch sehr stark exponiert hat. Ja, eben, ich sage es noch einmal, da muss eine ausserkantonale Ermittlung rein. Da muss vielleicht irgendwie der Kanton Zürich oder der Kanton Bern, müssen vielleicht auch, ja, eben grössere Kantone, vielleicht auch der Kanton Watt, das übernehmen, weil Wallis offensichtlich überfordert ist.
Also, die Geschichten von diesen schlimmen Verbrennungen, die sind ja einfach nicht nachvollziehbar, was diesen Menschen für ein Leben noch irgendwie bevorsteht. Familien sind zerstört worden. Viele Medien berichten darüber. Ich habe das Gefühl, das ist sehr professionell, sehr ausführlich gemacht worden unter schwierigen Umständen, weil viele reden dort nicht. Es gibt eine Art Schweigekartell im Wallis. Man will das nicht irgendwie, dass das rauskommt. SRG oder SRF am Anfang Fehlleistungen, Pressekonferenz am 1. Januar morgen, ist nicht übertragen worden, obwohl das die Welt schon gemacht hat. Es wäre also das Einfachste gewesen, das auch zu machen. Und am Abend nicht einmal eine Sondersendung, wo sogar die deutschen Fernsehanstalten das gemacht haben. Und da muss man sagen, also der Fall ist so vom ersten Moment an als außergewöhnlich zu erkennen gewesen. Und dort hat man einfach nicht richtig reagiert.
Ja, da hätte man sicher schneller können reagieren, aber wenn man die Einschaltquoten anschaut, die haben eine enorme Einschaltquote gehabt. Also von dem her zeigt sich, dass der SRG doch die Institution ist, wo die Leute hinschauen, wenn irgendetwas Schlimmes passiert. Man hätte das sicher können besser machen, aber nachher hat man ja eine Sondersendung gemacht und die ist ja...
Nein, okay. Aber ich finde genau das Gegenteil. Genau wie die Einschaltquote so hoch war, hat man gesehen, wie gross das Ereignis ist. Das ist nicht eine hohe Einschaltquote, weil man eine tolle Sendung gemacht hat, sondern wie gross das Interesse ist. Und dem Interesse ist mir nicht entgegengekommen. Reden wir eben gerade über die SRG. Gestern ein grosses Interview von der SRG-Generaldirektorin Susanne Wille im Sonntagsblick. Fragen eben auch über Grand Prix-Erstattung. Keine Antworten, nichts. Das sage ich Sachen von SRF. Und sie sagen das nicht. Eben, das Einzige, was sie gesagt haben, die hohe Einschaltquote, wie das als Leistungsbeweis können dienen. Und natürlich hat sie da nicht richtig reagiert. Habe ich das Gefühl gehabt, einfach zu sagen, Floskeln, ich habe da nichts zu sagen, wenn sie die SRG vertreten. Wenn sie sagt, die SRG ist so wichtig für unser Land. Und dann passiert so etwas. Und dann fragt man sie zu eben diesen Sachen in einer Ausnahmesituation und da nichts darauf zu antworten. Was meinst du? Du hast ein bisschen spezielle Situation, ich weiss ja.
Genau. Ich will mich nicht so wahnsinnig ausführlich äußern, aber ich finde, sie ist ja nicht Chefredaktorin. Und da muss man vielleicht hinschauen, dass die Chefredaktoren da schneller reagieren und das anders machen. Aber dass sie als SRG-Direktorin nachher irgendwo im Leutschenbach plötzlich Sondersendungen organisieren kann, das ist ja
eigentlich keine Idee. Aber sie muss doch schauen, dass es funktioniert. Der Chef funktioniert, indem er, oder der Buck Stops, hier hat es mal in Amerika geheißen, er hat Hauptverantwortung. Und dann einfach da Fragen abtropfen lassen, wo relevant sind, wo die Bevölkerung will Antwort haben. Die UKW übrigens, nada, hat sie gesagt, nichts. Er hat gesagt, ja, das sagt dann das Backcom, wo das entscheidet. Nein, der SDG hat natürlich Pläne und muss Pläne vorlegen. Aber auch das nicht. Und dann ist ja rausgekommen in diesem Interview, dass sie ganze Teile hat draussen wollen haben, über Nathalie Wappler. Hat also verordnet, dass man ganze Teile aus dem Interview rausnimmt. Was sagst du als Journalist?
Ja, das ist ja verständlich.
Hast du das schon mal erlebt?
Ja, das kommt immer wieder vor und das ist ja verständlich. Und es ist ja jetzt transparent gemacht worden. Sie hätte sicher gescheiter gar nichts gesagt, weil man eben so über Personalfragen redet man ja nicht gern öffentlich. Aber ich finde das jetzt, das finde ich jetzt verständlich und das ist dann, ja, das ist dann immer so ein bisschen wohlfeil. Jeder, der Interviews führt, weiss letztlich ab und zu gewisse Sachen sollte jemand nicht sagen. Und das verstehe ich.
Aber einfach das Verlangen, dass man Fragen und Antworten rausnimmt zu gewissen Themen, das ist also schon außergewöhnlich. Und sie hat auch bei mir etwas gesagt, man ist gefragt worden, warum sie mit mir keine Sendung macht, kein Interview gibt. Sagt sie wörtlich, ich habe Roger Schawinski gesagt, dass ich in seine Sendung komme, im Moment aber habe schlicht genug Zeit. Das ist gelogen. Schlicht gelogen. Seit einem Jahr frage ich sie wegen einem Interview. Seit einem Jahr gibt es Absagen. Seit einem Jahr sagt man, wir kommen dann irgendwann. Aber jetzt habe ich wieder eine Absage bekommen. Vor der Abstimmung kommt sie nicht. Ich habe das schriftlich. Und dann frage ich mich, was ist das für ein Kommunikationsverständnis? Sie ist ja eigentlich in erster Linie gewählt worden, um die Abstimmung zu gewinnen, weil sie als Kommunikationstalent gilt. Und dann verhalten sie sich so beim Sonntagsbericht, dann verhalten sie sich so bei mir. Hilft das jetzt in der SCG? Ich das glaube, nehmen, das macht das Problem in der Größe.
Das müssen wir jetzt mal schauen, aber ich glaube, es ist ja so wenig Zeit. Die Leute, die jetzt hier die Halbierungsinitiative noch bekämpfen, die müssen auf jeden Fall jetzt mal etwas machen. Man sieht ja gar nichts. Die Kampagne ist bis jetzt eigentlich noch nicht zum Laufen gekommen. Das ist klar. Die SCG selber ist natürlich ein bisschen in einer blöden Situation, weil sobald sie etwas macht, heisst es, ja, das geht nicht. Sie dürfen sich da nicht einmischen. Also von dem her ist für die SRG relativ heikel, auch für Susan Wille.
Also zu mir kommt sie nicht, weil natürlich in einem Radiointerview, wo nicht ihrem eigenen Sender gemacht wird, kann sie nicht Sachen oder ganze Themen dann rausschneiden, was sie im eigenen Laden kann machen oder bei Zeitungsinterview kann machen. Ja, also das Thema ist da, das Thema ist lanciert, das Thema ist wichtig. Am Sonntag übrigens der Initiant von der Halbierungsinitiative, also von der Gegenseite, der Thomas Matter bei mir im Doppelpunkt. Er stellt sich im Gegensatz zu der Chefin von der SRG.
Ja gut, er ist ja in einer anderen Situation. Für ihn ist es ja extrem gut, wenn er sich da äussern kann. Und das tut er natürlich jede Gelegenheit auch nutzen.
Aber sie hat natürlich auch Verpflichtung, würde ich sagen. Sie hat ein Salär von über 500'000 Franken. Sie muss Kommunikation machen und verhindert sie weitestgehend. Ich glaube, sie hat jetzt noch Zeit, das zu korrigieren, dass sie nicht muss Angst haben, dass sie dann das Falsche sagt. Sie soll ein bisschen Selbstbewusstsein haben und sich dem stellen, wenn wir schauen, ob sie es macht. Die Einladung an sie, die steht weiter. Reden wir über den Donald Trump. Er will jetzt auch noch Grönland. Ernsthaft, muss man jetzt merken. Letzte Woche hat er gesagt, the easy way or the hard way. Also nicht nur irgendwelches Gelaber. Was meinst du?
Ja gut, also ich glaube, es ist für alle Seiten jetzt relativ schwierig. Er kann gar nicht mehr zurück. Und ich glaube, es gibt am Schluss einen Kompromiss. Und der Kompromiss wird heissen, dass die Amerikaner viel, viel mehr Einfluss haben auf Grönland als vorher. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine militärische Aktion gibt von Donald Trump. Das ist vielleicht, das ist undenkbar.
Nein, das wird ihm nicht lange. Er hat den Einfluss. Es gibt ein Abkommen von 1951, wo er Basen und Flugplätze und alles das macht in Grönland, wie er es will. Aber das langt ihm ja nicht. Er ist ja ein Mann aus dem Immobilienbusiness. Er hat Grundstücke gekauft. Das ist seine Mentalität. Das ist seine Liebe. Und das Grösste, mit Abstand grösste Grundstück, das er könnte holen, weil Grönland, fünfmal grösser als Frankreich, fast so gross wie Mitteleuropa, Zentraleuropa, und Grösse, das weiss man, das ist beim Donald Trump eigentlich das Einzige, was er
gut, das ist keine schlechte psychologische Deutung von dem, das ist sicher das grösste Grundstück, das er kaufen kann.
Oder ich kann stellen.
Aber ich glaube, das Kaufen ist jetzt wahrscheinlich sogar vorbei. Es ist auch eine Frage, ob Dänemark das überhaupt kann verkaufen.
Nein!
Weil der Punkt ist der, und da muss man jetzt einmal sagen, ich meine, Dänemark hat eine Kolonie, und die Europäer sind ja gerade die, die extrem stolz sind auf ihren Postkolonialismus und finden Kolonien ganz, ganz schlimm und haben das überall bekämpft. Und wir müssen die ganze Zeit uns noch mit Kolonialismus beschäftigen, als wären da noch viele Kolonien. Und jetzt hat man da mal eine Kolonie. Und an sich hätte Dänemark schon lange einfach müssen sagen, gut, Unabhängigkeit für Grönland, weil Dänemark kann ja das eigentlich nicht verteidigen. Argumentativ können sie es auch nicht verteidigen, warum das dort Grönland, so ein grosses Land, überhaupt zu dem kleinen Dänemark soll gehören.
Also es ist natürlich ein gewisser Autonomiestatus, den die haben, die 65'000 Grönländer. Die können ganz sicher allein sich nicht finanzieren mit dem grossen Land und dieser ganzen Fläche. Die müssen finanziert werden mit Milliarden, und Dänemark macht das. Aber wenn jetzt er wirklich er pusht und auf irgendeine Art und Weise das Grönland sich schnappt, dann ist doch das Ende von der NATO. Und vielleicht ist das das, was Donald Trump auch will. Er hat ja schon gesagt, in seiner ersten Amtszeit, NATO ist veraltet, obsolet. Und er hat gesagt, ich überlege mich, dort rauszugehen. Aber dass er dann jetzt die NATO auf diese Art und Weise sprengt, das hat sich aber niemand vorspielen können, oder?
Ich glaube nicht, dass das Ende von der NATO ist. Ich glaube, es wird einen Kompromiss geben mit Dänemark, und es wird irgendwo so gemacht werden, dass alle mehr oder weniger ins Gesicht wahren können. Und am Schluss des Tages wird Amerika den grössten Einfluss haben auf Grönland.
Also wenn wir schauen, also ich glaube auch nicht, dass er da militärisch wieder eingreifen würde. Ich glaube, Taco spielt auch da. Letzte Woche hat er ein zweistündiges Interview gegeben mit Journalisten von dieser Zeitung, wo du als die unseriöseste anschaust, New York Times. Und hat unter anderem gesagt, er handle nur nach dem eigenen Gewissen und der eigenen Einschätzung. Das ist seine Leitschnur. Nicht erwähnt, dass es eine Verfassung gibt, dass es Gesetze gibt. Er entscheidet, was richtig ist und was falsch ist. Was sagst denn du da dazu als Demokrat?
Ja, ja, gut. Aber das ist ja, wie gesagt, die Rhetorik kennen wir. Er tut immer wieder unglaubliche Übertreibungen machen. Aber wenn du nachher die Handlungen anschaust, ist es nicht so, dass er die Verfassung je gebrochen hat.
Also natürlich macht er das. Amerika ist ja das mächtigste Land der Welt, das wissen wir. Aber Amerika hat die Macht immer auf eine gewisse Art und Weise ausgeübt, nicht so wie Russland und so, hat versucht, das doch auf eine legale Basis zu stellen. Zum Beispiel bei Irak hat man Zustimmung geholt von der UNO und so. Und jetzt macht man es anders. Jetzt ist Imperialismus in Reinkultur. Und der Berater, sein stellvertretender Sicherheitsberater Stephen Miller, hat gesagt, ja, wir haben die Macht, also darum machen wir es und darum können wir das machen. Und damit, Markus, glaube ich, dass Vertrauen in Amerika zerstört ist. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Und wir sind alle Fans von Amerika. Wir sind mit der amerikanischen Kultur aufgewachsen, wir haben dort gelebt. Und Amerika war für uns ein Vorbild gewesen. Und ich glaube, Amerika, wo immer eben auch Menschenrechte und Demokratie ins Zentrum gestellt hat und sich jetzt so verhalten, dass wird nicht mehr passieren. Die Zeit ist also leider vorbei.
Es gibt keine Regierung, keine amerikanische Regierung, die sich so gekümmert hat darum, dass zum Beispiel ein Diktator wie der Maduro jetzt nicht mehr da ist.
Weißt du,
von den Menschenrechten die ganze Zeit reden und nichts machen, wenn einer offensichtlich Menschenrechte immer wieder verletzt, das ist dann auch etwas anderes. Und der Maduro ist jetzt weg. Iran ist kurz vor dem Untergang, eventuell. Und da hat der Trump auch eine gewisse Rolle gespielt. Nein, also das finde ich, den Vorwurf finde ich vollkommen grotesk. Es gibt kaum jemanden, wo die amerikanische Macht so rücksichtslos wieder einsetzt, das stimmt. Aber wenn du schaust, was die Ziele sind, was er damit erreicht hat, finde ich, ist das bis jetzt alles beachtlich.
Also, Trump ist nicht gegen Diktatoren. Er liebt Diktatoren. Will er selber auch einer sein, bewundert sie. Nein, bei ihm ist es nicht gegangen, einen Diktator zu stürzen. Das hast du jetzt auch mit der Zeit begriffen. Es geht um Öl.
Das, nein,
und
das
er hat er letzte Woche wieder gezeigt und so. Das Regime steht noch intakt. Er hat gesagt, aber wir holen das Öl, die amerikanischen Ölfirmen sollen dort investieren. Das machen die jetzt nicht, weil die merken, dass es gar keine Grundlage gibt, weder rechtliche noch politische und so, um das zu machen. Es ist um das gegangen, nicht um einen Diktator irgendwie zu stürzen. Weil da gibt es ganz andere. Ja, nein, also er will ja vor weg. Allem Demokratie
ja,
angreifen.
Aber der Maduro ist weg und das ist eine riesen Leistung. Und dass er das Regime jetzt zuerst einmal noch benutzt, um einfach auch zu stabilisieren, das finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Jetzt muss man mal schauen, wie es rauskommt. Ich finde das relativ pragmatisch. Und dass das Öl in seinen Griff bringen, auch da finde ich richtig, weil nur so kannst du Venezuela jetzt zur Zeit stabilisieren. Das Öl muss unbedingt im klaren amerikanischen Griff sein.
Nein, das muss es nicht sein. Das ist ein Diebstahl, das ist Imperialismus. Und ich meine, du hast einen langen Weg.
Sie sind ja enteignet worden, die Amerikaner.
Was?
Sie sind
nein,
ja enteignet
nein,
worden.
Nein, sie sind nicht enteignet. Man hat ihnen einen Vertrag vorgelegt, den sie zum Teil nicht akzeptiert haben. Und Chevron hat es angenommen, die sind geblieben und andere sind gegangen. Aber auch wenn das, sogar wenn das stimmt, was du willst sagen, gehört das Öl, das im Boden ist, trotzdem nicht der Amerikaner. Und er sagt, ich bin jetzt praktisch Präsident von Venezuela. Also das ist natürlich eine Situation, wo man sich wirklich nicht vorstellen konnte. Du hast vorher Iran gesagt. Er hat gesagt, Iran, der hat den Battle auch schon wieder hoch gerührt. Wenn dort Zivilisten ermordet werden, werden wir militärisch eingreifen. Das ist jetzt passiert über das Wochenende. Man redet jetzt von Hunderten von getöteten Zivilisten und das Regime steht am Rand. Was macht jetzt da der Donald Trump?
Ja, tun jetzt abwarten. Als er angefangen hat, Druck aufzubauen gegenüber Venezuela, haben alle Kommentatoren gesagt, ja, da passiert nichts, der Maduro hebt sich, ist alles klar. Und nachher sind alle pass erstaunt gewesen, wo der Maduro einfach entführt worden ist aus seinem Schlafzimmer raus. Und beim Iran, da bin ich absolut überzeugt, da muss man jetzt mal ein bisschen warten, schauen, was läuft. Jetzt hat er relativ viel angedroht, finde ich auch, ist gut gewesen, hat eine gute Wirkung gehabt, aber natürlich irgendwann muss er dann irgendetwas machen, aber warten wir es doch ab.
Also gut, Venezuela war eine Kommandoaktion gewesen, in einem Land, das schwach ist, das ganz nah ist, im Hinterhof von Amerika. Iran ist ganz etwas anderes, weit, weit weg und dort langt es nicht, indem man einfach den Khamenei würde empführen, sondern dort müssen wir etwas anderes machen. Und ich sage, es ist immer wieder Taco. Er ruft aus und so
was
weiter.
Was ist denn Maduro gewesen?
Was?
Das ist auch Taco. Maduro ist doch nicht
ja,
Taco. Der Maduro ist weg, bitte.
Ja, aber er hat das Öl nicht Sandinisten, sondern die Chavisten sind dort immer noch an der Regierung. Das ist ein Faktum. Das hat man sich nicht vorstellen können. Und das ist nicht das, was sich die venezolanische Bevölkerung erhofft hat, dass Demokratie zurückkommt. Und dann sagt doch da, ich will gerne den Nobelpreis von dieser Machado und würde sie empfangen diese Woche. Und dann hat man sich in Oslo ein bisschen gewundert und gesagt, man kann doch den Nobelpreis nicht einfach weitergeben. Aber der Donald hat wollen, dass er den Nobelpreis Nobelpreis von der Machado bekommt. Mhm. Was sagst du denn da
das
dazu?
Das finde ich super, weil das Ganze ad absurdum führt. Dass irgendwelche Leute in Norwegen festlegen, wer da eigentlich überhaupt den Frieden auf der Welt gemacht hat. Es schaut, das Gremium ist doch schon lange nicht mehr glaubwürdig. Der Barack Obama kommt den Friedensnobelpreis über für nichts. Es ist von Anfang an klar gewesen. Es ist ein unglaublicher politischer Bias in dem Gremium. Und das tut Donald Trump natürlich jetzt entlarven, indem dass er völlig übertreibt, das ad absurdum führt und so weiter. Und Leute wie du sich natürlich wieder total aufregen. Aber er tut im Prinzip nichts anderes machen als den Nobelpreis der Lächerlichkeit preisgeben, er tut ihn delegitimieren und da muss ich sagen, habe ich ein gewisses Verständnis aus konservativer Sicht.
Er tut ihn nicht legitimieren, es ist das Gegenteil. Er macht das zum Wichtigsten von der Welt. Er hat gesagt, kein Mensch in der Geschichte hat den Nobelpreis so viel verdient wie ich, hat dann aber das noch falsch geschrieben. Er hat geschrieben N-O-B-L-E statt Nobel, hat nicht einmal den richtigen Namen können schreiben und so. Es ist genau das Gegenteil. Für ihn ist das noch das Letzte, was ihm fehlt, hat nicht legitimiert und so. Es ist einfach peinlich. Also, Themawechsel. Gestern in der Sonntagszeitung und heute im Memo vom Nebelspalter hast du über mein neues Buch geschrieben, «Hallo, Hallo Boomer, so genießt du deine Bonusjahre». Das hat mich gerührt, muss ich ehrlich sagen. Markus, wir sind in so vielen Sachen anderer Meinung, aber offenbar bei diesem Buch sind wir gleicher Meinung.
Genau, das ist ein wunderbares Buch, das müsst ihr unbedingt lesen. Das ist wirklich gut gelungen, es ist gut geschrieben und es ist sehr flüssig geschrieben, also man liest das relativ schnell. Und es ist interessant, vor allem eben, wenn man eben sich muss beschäftigen, und das müssen wir uns alle mit dem Älterwerden, dann wird das sehr viel gute Ratschläge einem. Das ist auch das Lustige, das ist in dem Sinne auch überraschend bei dir, oder? Man hat ja jetzt eh noch vielleicht das Gefühl gehabt, du redest auch noch ein bisschen über dein Alter, so viel tust du nicht über dein eigenes Alter schreiben, es kommt zwar immer vor, das stimmt, aber letztlich geht es wirklich, es ist auch ein Ratgeberbuch, wo eine ganz bestimmte Generation, deine Generation, die 68er-Generation oder Boomer, natürlich herausstellt. Und ich finde auch, der Erfolg des Buches ist insofern ironisch, ich sage es am Schluss, das sind natürlich Boomer, sind auch noch die Leute, die gut eingeschult worden sind und deshalb gerne lesen.
Also hoffen wir, dass sie weiterlesen, dass die erste Auflage ist fast schon weg. Die zweite ist bestellt, hat noch Bücher in der Buchläden diese Woche. Bis dann aber die zweite Auflage wird dauern. Also eventuell Ende Woche sieht es schon ein bisschen anders aus. Also heute Abend übrigens im Tag täglich bin ich bei Tele Zürich und weiter Regionalsender und rede auch über das. Aber noch etwas anderes, etwas Neues, was es noch nie gibt. Ein Filmtipp da. Am Schluss von dieser Sendung, gestern Abend Golden Globes, Hollywood, der grosse Gewinner, der Film One Battle After Another, ein Schlacht nach der anderen mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Benicio del Toro. Ich habe den Film gesehen und gesagt, das ist grossartig. Das ist der beste Film seit Jahren und kommt jetzt also auch den Preis über und wird wahrscheinlich auch bei den Oscars abräumen. Hast du ihn schon gesehen?
Nein.
Also ich würde dir empfehlen, der Film, das ist jetzt ein Film, wo wirklich an die besten Filme der letzten Jahrzehnte irgendwie erinnert. Und er ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so gross in unserem Kino, kommt wahrscheinlich wieder zurück, wenn er alle die Preise einheimst. Also nochmal, One Battle After Another würde ich gross empfehlen. Ebenfalls würde ich empfehlen, die Sendung nächste Woche wieder zu hören. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Die Radio 1 Morgenshow mit Marc Jäcki. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.